Nach so einer, Gebetszeit muss man eigentlich gar nicht mehr predigen, oder? Ist fast alles gesagt. Guter Gott, das ist unsere Sehnsucht, dass dieser Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, unser Leben prägt. Nicht nur die Grundlage unseres Lebens ist, sondern im alltäglichen Leben zu spüren, zu merken ist, dass dieser Friede in unserem Herzen stark ist. Das ist das, was ausstrahlt aus uns heraus. Trotz dem Chaos dieser Welt, das, was auf uns einstürmt, dass dieser Friede bleibt. Und so lade ich dich ein, dass du uns hineinführst in dein Wort. Dass wir dir begegnen in den Geschichten und in den Bildern und den Worten, die die Altvorderen vor uns gefunden haben, um dich zu beschreiben. Danke dir, dass du hier bist. Amen. Ein kurzer Bibeltest am Anfang. Mal sehen, wie bibelfest ihr alle seid. Die erste Frage ist ziemlich einfach. Was war das erste Auto der Welt? Ein Ford, genau. Denn sie sündigten in einem Ford. Das zweite wusste ich nicht. Wer war der erste Dichter dieser Welt?
Nebel.
Sehr gut, genau, Nebel. Steht geschrieben, Dichter Nebel lag auf der Erde. Der Dichter Nebel lag auf der Erde. Wer weiß diesen? Wie hieß der erste Taxifahrer der Welt? Noah. Noah? Nee, Schlimmes hieß er. Denn in der Bibel steht schon, Schlimmes wird dich widerfahren. Schlimmes wird euch widerfahren. Wer hat die Bibel hier von der ersten bis zur letzten Seite einmal durchgelesen? Gibt es jemand, der das getan hat? Ja, einige. Wahnsinn. Also ich habe es immer wieder probiert. Im Studio musste ich es machen, von daher habe ich mich dann durchgequält. Aber auch danach, es fällt mir immer wieder schwer. 1200 Seiten, ich habe dann gestern nachgeguckt, Herr der Ringe hat nur 1300 Seiten, sind nicht ganz so eng beschrieben. Herr der Ringe lese ich viel lieber, viel schneller als die Bibel. Wir haben etwas Großes vor. Wir wollen gerne in den nächsten 20 Monaten, solange wird das höchstwahrscheinlich dauern, einmal durch die ganze Bibel reisen, herauszufinden, was ist die rote Linie in diesem Buch? Was steht da eigentlich drin? Warum macht das Sinn? Warum macht das Sinn, sich mit der Bibel zu beschäftigen und sich da hinein zu vertiefen? Wisst ihr, du und ich, wir wissen nichts über Gott. Wir erahnen vielleicht etwas, wenn wir in die Welt schauen. Wir fühlen ab und zu mal bei Sonnenuntergängen oder Sonnenaufgängen irgendetwas, was größer ist als wir. Aber Wissen über Gott haben wir nichts. Es ist wie ein Nebel zwischen Gott und uns. Und wir stochern als Menschen und die Religionen stochern durch diesen Nebel hindurch und versuchen, Gott zu entdecken. Aber wir bleiben im Nebel stecken. Und dieser Nebel kann nur aufgerissen werden, wenn Gott redet. Und genau das sagt die Bibel. Gott hat geredet. In diesem Buch hier hat Gott geredet. Redet er zu uns. Und die Bibel sagt, unser Glaube beruht nicht auf Spekulationen, beruht nicht darauf, dass wir irgendwas auf Gott hin projizieren. Das sind auch nicht unsere Angstvorstellungen, die wir auf Gott richten, sondern Gott hat geredet. Und deswegen kann es kein Christsein ohne die Bibel geben. Deswegen kann es keine Begegnung mit Gott ohne die Bibel geben. Und deswegen ist es uns so wichtig, uns mit der Bibel zu beschäftigen. Was aber hat Gott geredet? Was hat er gesagt? Und da sind die ersten Seiten der Bibel schon sehr, sehr spannend. Der Autor beschreibt, wir hangeln uns an diesem Buch entlang, die Geschichte, weil es dort ein bisschen kompakter zusammengefasst ist. Man kann aber auch genauso diese Bibel lesen. Aber da steht von der ersten Seite an, dass Gott sich uns zuwendet. Und die Bibel benutzt dafür Bilder, die unwahrscheinlich wuchtig sind. In den ersten Seiten der Bibel geht es nicht darum, dass ein Naturwissenschaftler beschreibt, was in den ersten 168 Stunden dieses Welt- oder dieses Universums geschehen ist. Darum geht es ihm gar nicht. Ihm geht es darum, dir zu zeigen, in Bildern dir zu malen, wer Gott ist. In sehr wahnsinnigen Bildern. Fangen wir gleich von vorne an. Vielleicht noch das andere. Es geht in diesen Texten um deine Geschichte und um meine Geschichte. Adam heißt eigentlich nur Mensch. Und in diesen ersten Worten finden wir in Bildern dargestellt das Urdrama des Universums. Und zwar dass die Spannung, die selbst in uns drin ist, die Spannung zwischen dem, was gut ist, und dem, was böse ist. Wir finden in unserem Leben, wir finden in dieser Welt das Gute, das Wahre und das Schöne. Das ist da. Schaut auch diese Welt an. Schaut euch die Schöpfung an. Schaut euch an, wenn Menschen sich engagieren für andere, sich aufopfern für andere. Da ist das Gute. Aber genauso ist in dieser Welt das Böse, das Korrumpierte, das Verlogene. Alles das ist auch da. Und wir stehen irgendwie zwischen diesen zwei Polen und in dieser Spannung leben wir unser Leben. Der Mensch kommt ganz von Gott her. Das ist das eine, was die Bibel sagt. Und der Mensch hat sich ganz von Gott entfremdet. Das ist das andere. Und dazwischen werden wir zerrissen. Fangen wir mal an, das zu lesen. Was steht dort? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Diese war noch wüst und leer und Dunkelheit herrschte in der Tiefe. Nur Gottes Atem wehte über den Wassermassen. Da sprach Gott, es soll hell werden. Und so schuf er das Licht als Licht, damit es für immer Macht über die Finsternis hat. Und Gott sah, dass es gut war. Gott schuf als erstes das Licht und Gott sah, es war gut. Gott schied, ihr seht es hier vorne, das Wasser von über dem Firmament und unter dem Firmament. Das Wasser auf der Erde schied er und Gott sah, dass es gut war. Am dritten Tage ließ Gott das Unkraut aufsprießen und Blumen und Bäume aufsprießen. Und Gott sah, es war gut. Am vierten Tag schuf er die Fische und die Vögel. Alle Völker des Himmels schuf er. Und Gott sagte, es ist gut. Und dann schuf er am fünften Tag, am sechsten Tag, erst die Tiere. Am gleichen Tag wie die Menschen. Den Wurm und dich. Am gleichen Tag. Und Gott sah, als er Kai schuf, er war sehr gut. Wirklich. Steht hier, also hat mir mein Go Special Team mal geschenkt. Als Gott mich schuf, wollte er angeben. Gott sieht dich an, Herbert, und sagt, du bist gut. Gott sieht dich an, Katja, und sagt, nein, er sagt dir, nee, nicht gut, sehr gut. Er sieht dich an, Katja, und sagt, du bist sehr gut. Er sieht dich an, Astrid, und sagt, du bist sehr gut. Er sieht dich an, Georg, und sagt, du bist sehr gut. Das ist das erste und die grundlegende Botschaft der Bibel. Und deswegen, könnt ihr das sehen? Ist das Facebook-Zeichen, I like. Jedes Mal, wenn er dich sieht, drückt er auf den I like-Button, auf den I like-Knopf. Ich liebe dich. Jedes Mal. Wenn er dich sieht, drückt er drauf. Und das ist die Grundlage von allem. Der Mensch kommt ganz von Gott her. Was ist das für ein Zuspruch? Wenn wir das glauben würden, dass das stimmt über dein und über mein Leben, dass Gottes Urteil schon feststeht und sein Urteil über dein Leben ist das. Schau deinen Nachbarn mal in die Augen und sag, du bist sehr gut. Du bist sehr gut. Das ist das, was Gott sagt. Du bist sehr gut. Wir sind nicht eine evolutionäre Weiterentwicklung von Kaulquappen. Die Bibel sagt, wir sind das Ebenbild Gottes und wir sind sehr gut. Das ist die Grundlage von allem. Das ist das eine.
Du und ich, wir sind Gottes Ebenbilder, ihm aus dem Gesicht geschnitzt. Willst du wissen, wie Gott ist? Schau in den Spiegel und du siehst viel von Gott darin. Das ist das eine. Das andere, wir sind genauso entfremdet von Gott. Und diese Entfremdung beschreibt die Bibel wieder mit wunderschönen Bildern in dem Sündenfall in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Ein grandioses Bild mit tiefgründigen Details. So anschaulich, dass wir es sofort vor Augen haben. Da ist Adam und Eva, wir haben eine Vorstellung davon, wie sie aussehen. Da ist der Baum, da ist der Apfel, da ist die Schlange. So einprägsam beschreibt er das, dass über alle Kulturen hinweg diese Bilder da sind. Und schauen wir die uns nochmal genauer an. Adam und Eva, ist klar, guckt euch an. Das sind wir, Gottes Ebenbilder. Und das Spannende ist, wenn hier in der Bibel, in den ersten Seiten der Bibel von Adam gesprochen wird, dann wird von dir gesprochen. Das ist deine Geschichte, die darin steht. Dann der Baum. Warum war Gott eigentlich so naiv und hat diesen Baum mitten in den Garten gepflanzt? Kann er sich das nicht vorstellen, dass alles, was man verbietet, doppelt Spaß macht? Kann er sich nicht vorstellen, dass wir Menschen, wenn er sagt, hier, du hast Millionen von Bäumen, von denen darfst du allen essen, aber diesen einen Baum, von dem darfst du nicht essen. Dass wir so gestrickt sind, dass sie natürlich nach diesem einen Baum gucken und den Apfel essen. Warum ist dieser Baum so wichtig? Warum kann die Bibel gar nicht unter diesem Baum? Warum kannst du nicht ohne diesen Baum leben? Weil dieser Baum das Bild für Freiheit ist. Wenn es keinen Baum gäbe, wären wir Marionetten. Nur wer entscheiden kann zwischen dem einen und dem anderen, kann lieben. Ohne diesen Baum gäbe es keine Liebe. Nur wenn du entscheiden kannst, nehme ich jetzt diesen Apfel oder nehme ich nicht? Nur dann gibt es die Möglichkeit zu lieben. Und das ist die Freiheit. Und dieses Risiko geht Gott ein und sagt, ich glaube, dass du erwachsen genug bist, auch ihr Konfis. Ich glaube, dass ihr erwachsen genug seid, dass ihr damit umgehen könnt, mit diesem Baum. So viel Mut Gott uns zu, so wertvoll erachtet er uns, dass er sagt, das kriegst du hin. Und deswegen pflanze ich den Baum dahin. Die Schlange. Wer ist die Schlange? Die Schlange ist in der Bibel ein Bild für die Versuchung. Versuchung heißt, dass wir Menschen dazu gebracht werden, uns von Gott abzuwenden. Das ist ganz spannend. In den ersten Seiten der Bibel wird gar nicht erklärt, woher die Schlange kommt. Die Schlange ist da und die Schlange muss überwunden werden. That's it. Und das reicht, glaube ich, auch. Die Freiheit braucht die Versuchung des Gegenteils von Gut. Sonst kannst du dich nicht dafür entscheiden. Und dann der Apfel. Man geht davon aus, dass es kein Apfel war. Ist ja auch egal, irgendeine Frucht. Diese Frucht ist das tiefsinnige Bild dafür, dass der Teufel oder die Schlange, wie auch immer, in die Trickkiste gleift und diesen Baum, diesen Apfel so wunderschön vor deinen Augen malt, dass du sagst, wow, den muss ich haben. Und wie die Schlange das tut, ist genial. Ist mir erst diesmal wieder richtig aufgefallen. Dort steht dann, wie gesagt, Gott setzt den Menschen mitten in diesen Garten Eden hinein, damit er ihn pflegen und ihn acht geben würde. Doch Gott legte ihm ein einziges Gebot auf und sagte, du darfst von allen Bäumen in diesem Garten, von allen Bäumen darfst du essen. Nur von diesem einen nicht. Wenn du das trotzdem tust, dann trägst du von diesem Tag an den Tod in dir. Und jetzt kommt die Schlange. Und wisst ihr, was die Schlange sagt? Unter allen den von Gott geschaffenen Tieren, die auf den Feldern lebten, war die Schlange wohl das Schlauste. Eines Tages fragte die Schlange die Frau, das kann doch nicht wahr sein, dass Gott euch verboten hat, von allen Bäumen in diesem Garten zu essen. Versteht ihr? Gott sagt, Nur diesen einen Baum. Millionen Bäume hast du. Nur diesen einen Baum nicht. Die Schlange kommt und sagt, es kann doch nicht sein, dass Gott dir verbietet, überhaupt irgendwelche Früchte von Bäumen zu essen. Was macht der Teufel da? Er greift in eine dreifache Trickkiste. Und das ist die Geschichte, das ist deine Geschichte und meine Geschichte. Das, was hier passiert. Eva war gar nicht so dumm. Eva, das bin ich. Adam, das bin ich. Was macht die Schlange? Das erste ist, sie sät Misstrauen. Sie sagt, es kann doch nicht sein, dass du gar nichts essen darfst. Und guck dir diesen Apfel an. Ist der nicht wunderschön? Und so sät Gott Misstrauen in unser Leben. Und aus dem Urvertrauen, was am Anfang da war, was unsere Menschheit, unser Menschsein ausgemacht hat, ist ein Urmisstrauen geworden. Wenn Gott etwas sagt, denken wir immer im Hinterkopf, er gönnt mir wohl nicht den Spaß. Gott sagt, einen Baum darfst du nicht essen. Die Schlange sagt, du darfst von keinem Baum essen. Und geht es uns nicht auch so? Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was lesen wir? Liebe deinen Nächsten und vernachlässige dich selbst. Wir hören, Jesus sagt, folge mir nach. Und was hören wir? Christen müssen artig sein, keine Party, keinen Wein. Ein Bein, das sich zum Tanzen hebt, wird im Himmel abgesägt. Versteht ihr, was ich meine? Gott gibt uns ein Gebot, was uns helfen soll zu leben. Und wir hören da nicht hin, weil wir ihm misstrauen. Wir glauben nicht, dass er es gut mit uns meint. Das ist der erste Trick. Sehe Misstrauen. Der zweite ist, wecke unendliche Lust auf das Leben. Die Schlange sagt, nein, du wirst auf keinen Fall sterben. Und darin wird unsere Sehnsucht angesprochen. Ich möchte leben. Ich möchte möglichst viel aus diesem Leben haben. Das ist unsere Ursehnsucht. Und das ist gut. Der Punkt ist, dass wir Gott misstrauen und denken, dass seine Gebote, die er uns gibt, eher uns einengen, einkerkern. Wir haben diese unendliche Lust zu leben. Und ich glaube, dass Gott sie uns in unser Leben hineingegeben hat. Der Punkt ist, dass wir dann glauben, Gottes Gebote hindern uns am Leben. Und dabei gibt Gott uns seine Gebote nur, damit wir leben können. Und der dritte Punkt ist, pinsel das Ego. Was macht die Schlange? Sie sagt, wenn du von diesem Apfel isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann weißt du, was gut und was böse ist. Und letztendlich ist es das, was wir glauben. Gott, wir brauchen dich nicht. Ich kann ganz gut ohne dich. Ich weiß sehr gut, was richtig und was falsch für mich ist. Ich weiß es besser als du. Ich bin Gott, sagen wir letztendlich. Das ist der Grund, warum ich eigentlich dann das hier draufkleben wollte auf meiner Brust von Facebook. Dislike, not like, den Daumen nach unten. Dass wir auf Gottes Angebot zum Leben sagen, Gott, nee, ist nicht so. Ich bin kein Facebook-Benutzer, musste dann aber feststellen, dass es in Facebook kein Dislike gibt. Es gibt nur Like. Und ich dachte, wie bezeichnend. Die meisten von uns sind nicht so verrückt und gehen zu Gott und sagen so. Die meisten von uns gehen gar nicht erst auf seine Seite. Es gibt Millionen andere schöne Seiten. Und deswegen fliegen wir durch das Netz, ohne uns mit Gott zu beschäftigen. Weißt, die wenigsten von uns sagen so zu Gott. Für die meisten spielt Gott einfach keine Rolle. Einfach keine Rolle. Und wie reagiert Gott darauf? Als ich diesen Bibeltext die letzten Tage mehrmals gelesen habe, ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ein ganz, ganz schöner Vers. Ich finde, Fred hat es super übersetzt. Adam und Eva haben den Apfel gegessen, haben gemerkt, dass sie nackt sind, verstecken sich im Garten. Auf einmal hörten sie das Geräusch, das ihnen verriet, Gott macht im kühlen Abendwind einen abendlichen Spaziergang im Garten. Da versteckten sich beide schnell hinter den Bäumen des Gartens. Aber Gott rief laut nach dem Mann: Mensch, wo bist du? Gott geht durch diese Abenddämmerung spazieren. Eigentlich hat er alles im Garten. Er hat die schönen Sonnenaufgänge, er hat die Tiere, er hat das Licht, er hat das Universum. Und trotzdem fehlt ihm etwas. Eins fehlt ihm. Und das bist du. Eins fehlt ihm zu seinem Glück. Und das bist du. Und deswegen ruft er laut: Mensch, wo bist du? Waltraud, wo bist du? Rosi, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und dieses Buch ist voll davon. Voll von diesem Ruf Gottes nach uns. Von der ersten bis zur letzten Seite ruft Gott uns. Die ganze Weltgeschichte ist ein einziges Rufen Gottes nach uns. Mensch, wo bist du? Und die Frage aller Fragen, die Urfrage des Universums ist: Was wirst du antworten? Das Universum steht still, um auf deine Antwort zu warten. Wenn Gott dich ruft: Mensch, wo bist du? Wie gesagt, wir möchten gerne in den nächsten Wochen dem nachspüren. Und ich lade euch ein, das in eurem Kalender ganz, ganz dick draufzuschreiben, dass ihr wirklich versucht, jede Woche zu kommen und euch damit auseinanderzusetzen. Wer möchte, kann dieses Buch kaufen für 15 Euro und das lesen. Wir bitten euch, das Buch vorher zu lesen, bevor ihr in den Gottesdienst kommt, damit ihr beim nächsten Mal vorbereitet seid. Wir wollen die nächsten Predigten noch kürzer halten, damit ihr Fragen stellen könnt. Die Fragen, die euch wichtig sind. Und ihr habt schon gehört, es gibt einige Hauskreise, die sagen, wir machen das jetzt in dieser Zeit. Wir lesen das zusammen und wir machen uns auf die Spur. Eine alte hassidische Geschichte erzählt, und damit möchte ich enden. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er den Menschen einen Mantel gegeben mit zwei Taschen. In der einen Tasche war ein Zettel, auf dem steht: Du bist nichts mehr als eines von Milliarden Sandkörnchen in diesem Universum. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht: Ich habe das ganze Universum nur für dich geschaffen. Ich lade dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.